Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Mein Name ist Rainer Brandes.
Sie glauben doch nicht, dass ich erkläre, dass meine Polizei die Lage nicht mehr im Griff hat.
Das sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD auf die Frage, warum sie keine nationale Notlage erklärt, mit der sie dann geflüchtete Menschen an den Grenzen entgegen den europäischen Regeln zurückweisen könnte. Die niederländische Regierung will aber nun genau das tun. Aber an der sind eben auch Rechtspopulisten beteiligt. Wir fassen die deutsche Debatte zusammen und sprechen im Interview über das, was die niederländische Regierung vorhat. Außerdem die Festnahme eines mutmaßlichen islamistischen Terroristen, der in Bayern einen Anschlag auf Bundeswehrsoldaten geplant haben soll, die deutsche Marine auf dem Weg in die Taiwanstraße, die Debatte über den Wirtschaftsetat im Bundestag und wir würdigen den früheren FDP-Chef Wolfgang Gerhardt, der heute im Alter von 80 Jahren gestorben ist. So stellt sich die Ampelkoalition eine moderne Einwanderungspolitik vor. Man schließt mit Staaten in aller Welt Abkommen und die eröffnen dann Fachkräften einen legalen Weg nach Deutschland, denn die werden hier ja dringend gebraucht. Gleichzeitig verpflichtet sich das Herkunftsland, Menschen wieder zurückzunehmen, die in Deutschland kein Aufenthaltsrecht haben. Genau so ein Abkommen haben heute Deutschland und Kenia geschlossen. Gleichzeitig aber treibt die Opposition die Ampel weiter vor sich her. Denn Union und AfD fordern, dass Deutschland Menschen direkt an den Grenzen zurückweist. Wenigstens versuchsweise. Frank Kapellan berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Ladies and gentlemen, we will now start the signing of the agreement between the government of the Federal Republic of Germany and the government of the Republic of Kenya.
Die feierliche Unterzeichnung wird öffentlich inszeniert. Das Abkommen soll Symbolkraft entfalten. Während Nancy Faeser und der kenianische Außenminister den Füllfederhalter in die Hand nehmen, stehen der deutsche Kanzler und Kenias Präsident hinter den beiden. Diese Vereinbarung hilft uns beiden, bekräftigt William Ruto. Wir können Kreativität, Talent und Energie unserer jungen Bevölkerung mit deutschen Investitionen in Kenia zusammenbringen.
We can combine creativity, energy, talent of our young people with German investment and provide for a win-win outcome.
Olaf Scholz setzt in der Tat darauf, dass junge Kenianer als Fachkräfte etwa im Pflegesektor nach Deutschland kommen werden.
Außerdem sieht das Abkommen quasi die andere Seite der Medaille, wirksame Rückkehrverfahren für diejenigen vor, die kein Bleiberecht bei uns haben.
Im Falle von Kenia allerdings spielt das so gut wie keine Rolle. Von den 225.000 ausreisepflichtigen Migranten stammen gerade einmal etwas mehr als 800 aus Kenia. Am Sonntag wird Scholz nach Usbekistan reisen, um auch dort ein Migrationsabkommen zu unterzeichnen. Zusammen machen Kenianer und Usbeken nur 0,45% der Ausreisepflichtigen aus. Als die Pressekonferenz im Kanzleramt fast beendet ist, ergreift der Gast aus Nairobi noch einmal das Wort. Ungefragt nimmt Ruto Bezug zu den deutschen Debatten über die Migration.
I'm very happy that in Germany I've just heard that you are having a conversation with the opposition.
Ich bin sehr froh, dass Sie Gespräche mit der Opposition führen, sagt Ruto mit Blick zum Kanzler und verweist kurz auf die Situation in seinem Land. Nach wochenlangen blutigen Unruhen hatte sich Kenias Präsident auf seine Gegner zubewegt. Doch wird Scholz wirklich noch einmal auf den deutschen Oppositionsführer zugehen?
Ich habe im Deutschen Bundestag gesagt, die Tür ist nicht zugeschlagen, sondern offen. Und vielleicht darf ich noch einen Satz ergänzen, einen legendären Sozialdemokraten zitierend, Herbert Wehner nämlich: Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen.
Und dann entsprechend Zugeständnisse machen. Er jedenfalls werde Wort halten.
Wenn es etwa darum geht, effektive europarechtskonforme Zurückweisungen durchzuführen.
Friedrich Merz hatte gestern einen neuen Vorschlag unterbreitet. 3 Monate lang sollten Flüchtlinge an deutschen Grenzen konsequent zurückgewiesen werden. Um nicht europäisches Recht zu brechen, müsste Deutschland eine nationale Notlage ausrufen. Das allerdings lehnt Innenministerin Nancy Faeser von der SPD im ZDF ab.
Sie glauben doch nicht, dass ich erkläre, dass meine Polizei die Lage nicht mehr im Griff hat. Die Erstaufnahmeeinrichtungen in den Bundesländern sind im Moment zum großen Teil nur zu 50% belegt. Das heißt, die würden juristisch gar nicht belegen können im Moment, dass eine Notlage existiert. Also haben sie die Möglichkeit nicht.
Der Bundespräsident jedenfalls wünscht sich, dass die Parteien der demokratischen Mitte in Migrationsfragen zusammenstehen. Wenn es aber nicht anders gehe, erklärt Frank-Walter Steinmeier in der Frühe im ARD-Fernsehen, könne die Ampel auch alleine handeln.
Ich kann auch heute Morgen noch nicht genau beurteilen, ob die Gespräche weitergehen. Wenn es zum Abschluss gekommen sein sollte, dann muss eben aus dem, was vereinbarungsfähig ist, in der Koalition etwas gemacht werden.
Eine neue Gesprächsrunde mit der Opposition wird wahrscheinlicher. Erst einmal aber steht am Abend das Bürgerfest des Bundespräsidenten an. Besonderer Gast ist da übrigens Kenias Staatsoberhaupt. Viel Spaß dabei, wünscht Kanzler Scholz.
Dear William, thank you for your visit in Berlin and enjoy the Bürgerfest of our president.
Der Kanzler spricht Denglisch im Beitrag von Frank Capellan. In den Niederlanden kann man sich dann demnächst eventuell ansehen, wie das mit Zurückweisungen an den Grenzen funktioniert und auch so manch andere harte Maßnahmen gegen Geflüchtete. Denn die neue Regierung der Niederlande, an der auch die Rechtspopulisten von Geert Wilders beteiligt sind, die hat heute ihr Regierungsprogramm vorgelegt. Und vieles davon klingt ganz ähnlich wie das, was auch in Deutschland einige fordern. Ludger Kaczmierczak aus Den Haag.
Kein anderes Kabinettsmitglied steht so sehr für den neuen radikalen Kurs der niederländischen Regierung wie Marjolein Faber. Die 64-jährige Parteifreundin des Rechtspopulisten Geert Wilders ist Ministerin für Asyl und Migration. Sie werde das Ruder herumreißen, um die Zuwanderung zu reduzieren, sagte sie heute in einer Videobotschaft. Und dabei will sie zu drastischen Maßnahmen greifen.
Ich
werde das strengste Asylgesetz aller Zeiten auf den Weg bringen. Dazu werde ich auch juristisch eine Asylkrise ausrufen, denn dadurch kann ich Maßnahmen ergreifen, um diese Krise zu bekämpfen. Ich würde zum Beispiel keine unbefristeten Aufenthaltsgenehmigungen mehr erteilen. In dem Moment, wo dein Land sicher ist, kehrst du wieder zurück.
Op het moment dat je land veilig wordt, ga je weer terug.
Solche Maßnahmen könnten dann ohne Zustimmung des Parlaments umgesetzt werden, Pläne, die in der Opposition, aber auch unter Juristen höchst umstritten sind. Faber will außerdem Asylsuchende schneller abschieben und den Familiennachzug einschränken. Zustimmung für ihren Kurs bekommt sie vom neuen niederländischen Ministerpräsidenten Dick Schroef.
Auch gaan we extra controleren aan de grens.
Wir werden auch an der Grenze stärker kontrollieren. Wer hier nicht bleiben darf, soll schneller ausreisen müssen und aussichtslose Asylanträge sollen schneller bearbeitet werden. Und nächste Woche schickt das Kabinett ein Schreiben nach Brüssel mit der Bitte um Ausnahmen bei den Asylregeln, einem sogenannten Opt-out. Dass sich die EU-Länder bereits auf einen neuen Migrationspakt verständigt haben, dürfte dieser Antrag nur geringe Chancen auf Erfolg haben. Auch einige andere Vorhaben stehen auf wackeligen Beinen, weil die Finanzierung unklar ist. So will das Kabinett neue Lehrer einstellen und kostenlose Mahlzeiten in der Schule anbieten, aber gleichzeitig das Budget für Bildung drastisch kürzen. Auch für Kultur- und Entwicklungshilfe gibt es künftig weniger Geld. Dafür soll in neuen Wohnraum investiert werden.
Darum ist das Oplossen von der Woningnot.
Die Wohnungsnot zu bekämpfen ist eine der Top-Prioritäten dieses Kabinetts. Wir wollen jährlich 100.000 neue Wohnungen bauen und mit den Städten, Gemeinden und den Bauträgern konkrete Absprachen treffen, wie wir den Wohnungsbau strukturell verbessern können.
Over hoe we de woningbouw structureel kunnen verhogen.
Dank der Bauernpartei BBB, die mit im Regierungsboot sitzt, sollen die strengen Naturschutzauflagen für Landwirte gelockert werden. Die Bauern, so steht es im Regierungsprogramm, sollen wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen. Es weht ein neuer Wind durch die Niederlande. Wir machen es wahr, postete Geert Wilders in den sozialen Medien. Der Rechtsausleger der niederländischen Politik ist nicht Teil des Kabinetts, aber hinter den Kulissen ein eifriger Strippenzieher. Am kommenden Dienstag muss die neue Regierung präsentieren, wie sie ihre Politik finanzieren will. Denn dann ist Prinsjesdag mit der Thronrede des Königs, die traditionell am dritten Dienstag im September das neue Parlamentsjahr eröffnet.
Ludger Kaczmierczak über die Pläne der neuen niederländischen Regierung. Und wir können das jetzt vertiefen mit Jakob Pekelder. Er ist Historiker und Direktor des Zentrums für Niederlandestudien an der Universität Münster. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Machen uns die Niederlande in der Migrationspolitik gerade das vor, was die AfD und zum Teil auch die Union bei uns fordern?
Teilweise könnte man das wahrscheinlich sagen, weil man diesen Anspruch auf die strengste Asylpolitik durchzuführen, die es je gegeben hat, teilt mit diesen beiden Parteien, insbesondere natürlich AfD, aber eigentlich auch mit CDU, würde ich denken.
Die niederländische Regierung, die will dafür ja jetzt den nationalen Notstand ausrufen, um die EU-Regeln zur Migration damit außer Kraft setzen zu können. Also genau das, wo Nancy Faeser, die deutsche Bundesinnenministerin, ja sagt, das gehe eben nicht. Warum geht das in den Niederlanden?
Ja, so, es ist etwas subtiler. Und nationaler Notzustand, das hört sich auf Niederländisch an, als ob man sich in einer Kriegssituation befindet.
Ich glaube, auf Deutsch auch.
Genau. Also was es ist, ist, dass es im Asylgesetz, oder besser gesagt im Ausländergesetz vom Jahr 2000, gibt es eine Art Krisenparagraphen. Und wenn man die einberuft, kann man mit wieder anderen Paragraphen ungeheuer viele normale Maßnahmen außer Kraft setzen oder auf andere Art durchsetzen und so weiter und so fort. Und das will die Regierung erstmal ansetzen, um sich quasi ein bisschen Raum zu schaffen und gleich zu allerhand Einschränkungsmaßnahmen in den Asylverfahren zum Beispiel zu kommen. Sie will eigentlich selektieren, sehr schnell selektieren, wer vielleicht überhaupt keine Chance hat, auch ernsthaft Asyl zu bekommen. Und die dann in sehr schnelle Verfahren mit in der Tat Aussetzen von allerhand juristischer Hilfeleistungen etc. dann Nein zu hören und werden dann hoffentlich, sagt die Regierung, abgeschoben, so schnell wie möglich.
Und glauben Sie, dass der Europäische Gerichtshof zum Beispiel das mitmachen wird?
Die Regierung hat sich so geäußert, dass sie, und darum habe ich das auch am Anfang so ein bisschen gesagt, dass sie sich noch innerhalb der europäischen Rahmen begeben wird. Und das ist wahrscheinlich auch eine Anforderung, insbesondere von dieser NSC, einer der vier Koalitionsparteien gewesen, weil sie stark auf den Rechtsstaat pocht und meint, man kann da in der Tat die europäischen Bestimmungen wie auch andere Bestimmungen nicht einfach ja, außen vor lassen. Aber auf Dauer ist man sich natürlich bewusst, dass für viele der gewünschten Maßnahmen die europäische Regelungen auch gekappt werden sollten. Und darum hat man sich auch vorgenommen, dass man Brüssel jetzt schon ankündigt, was das auch heißen soll, dass die Niederlande in Asylfragen ein Opt-out haben will und dass man darüber also bei der nächsten Gelegenheit, vielleicht eine Vertragsänderung oder sowas, dann einen Ausnahmefall für die Niederlande schaffen will.
Und befürchten Sie, dass das Schule machen könnte, dass also dann andere Staaten sagen werden, naja, wenn die Niederlande das können, wenn die da sich ausklinken können, dann können wir das auch?
Ja, ich denke, diese Vertragsänderung wird sehr lange dauern und wird auch aus allerhand Gründen vielleicht auch gar nicht geben, weil es ist ungeheuer komplex. Aber in der Tat, weil wir eigentlich seit der Finanzkrise schon gesehen haben, dass manchmal die Regierungsanführer, die Ministerpräsidenten und der französische Präsident, auf einmal sich gegen alle Bedenken der Kommission durchsetzen, kann es gut sein, dass so eine Stimmung entsteht und dass die Niederlande dann als Exempel gehandelt werden, die man nachfolgen will. Auch in Deutschland natürlich. Ja.
Ich habe mir mal die Zuwanderungszahlen in die Niederlande angeguckt und da habe ich gelesen, dass die eigentlich seit Jahren ziemlich stabil sind. Die liegen so ungefähr bei 40.000 auf 18 Millionen Einwohner. Ja. Woher kommt dann die Stimmung in den Niederlanden, dass das Land quasi von Geflüchteten überflutet werde?
Ja, da bin ich auch bei Ihnen und eigentlich auch ein bisschen genervt, weil eigentlich haben wir uns das selbst eingebrockt, weil die Niederlande sind gerne sehr sparsam, das haben auch manche andere europäische Länder manchmal gemerkt und haben dann sehr oft gleich die Auffangslager und Fürsorgemaßnahmen zurückgefahren, wenn dann nach einem Höhepunkt, zum Beispiel 2015, 2016, die Zahlen dann wieder runtergegangen sind. Und so hat man selbst die Katastrophe, das ist ein bisschen zu dramatisches Wort, aber jedenfalls die Missstände selbst organisiert. Und teilweise sind Teile der Bevölkerung dann zu Recht manchmal kritisch auf, wie es dann aussieht in Asylheime und dergleichen.
Also Sie meinen, die Regierung hat quasi das Elend erst produziert, über das sich die Leute jetzt aufregen?
Ja, genau. Und die Regierung gibt es natürlich nicht, aber in der Tat, frühere Regierungen haben das so gewollt. Die Mehrheit der verschiedenen Parlamente hat das auch immer gut unterstützt und so das Problem mit verursacht, ja.
Die niederländische Regierung ist ja ein Konstrukt aus Parteien, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Also da regieren die Rechtspopulisten mit einer konservativen Bauernpartei und der liberalen VVD zusammen mit der neuen Antikorruptionspartei NSC, die eher so in der Mitte liegt. Ja. Und ähnliche Konstellationen können ja auch bei uns auf die Regierungsbildung in Thüringen, Sachsen oder vielleicht Brandenburg zukommen. Ja. Sind die Niederlande also sozusagen jetzt ein Anschauungsbeispiel dafür, ob ein politisches System so etwas aushält?
Ja, eigentlich schon, aber wir sind natürlich erst angefangen. Also ob es dann tatsächlich auch das Antwort dann positiv ist auf die Frage, hält man das aus, das müssen wir noch wirklich abwarten. Und man sieht auch, dass dieses Regierungsprogramm doch innere Spannungen aufweist, wie auch das Koalitionsabkommen, das sogenannte Hauptlinienakkord, auch schon innere Spannungen aufwies, dass dieses Sommer geschlossen wurde. Und da müssen wir sehen, ob die zu viert und vielleicht noch mit einigen Stimmen dazu von anderen kleinen Parteien, aber ob die zu viert damit auskommen oder ob das dann doch knallt, um es mal locker zu sagen. Ja.
Sagt Jakob Pekelder, Direktor des Zentrums für Niederlandestudien an der Universität Münster. Danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Und wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Die Stadt Hof in Oberfranken ist eventuell nur knapp einem furchtbaren Verbrechen entgangen. Die bayerische Polizei hat heute nämlich einen Mann aus Syrien festgenommen. Er steht im Verdacht, dass er einen Anschlag mit zwei Macheten auf Bundeswehrsoldaten geplant haben soll, die in Hof stationiert sind. Einzelheiten von Michael Watzke aus unserem Landesstudio Bayern.
Ein Zeugenhinweis aus dem Umfeld des mutmaßlichen Attentäters hat die Ermittler auf die Spur des 27-jährigen Syrers gebracht. Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ging der Hinweis vorgestern bei der Polizei ein. Da hatte der Mann gerade zwei Macheten gekauft. Mit diesen Buschmessern von jeweils rund 40 Zentimeter Klingenlänge wollte der Mann laut Generalstaatsanwaltschaft möglichst viele Bundeswehrsoldaten aus der nahen Oberfrankenkaserne töten, die ihre Mittagspause in der Innenstadt von Hof verbringen. Die Ermittlungsbehörden reagierten sofort auf den schwerwiegenden Verdacht und nahmen den Mann gestern in seiner Wohnung im Landkreis Hof fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Es komme immer wieder vor, so Innenminister Herrmann, dass islamistische Terroristen in kleineren Kreisen eine entsprechende Tat ankündigen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der anerkannte Flüchtling Anhänger einer radikal-islamischen Ideologie sei. Mit dem Anschlag habe er die Bevölkerung verunsichern und Aufsehen erregen wollen. Ob die mutmaßlich geplante Tat im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Solingen steht, werde gerade geprüft, so Herrmann. Fest steht, der Verdächtige kam im Oktober 2014 als Asylbewerber nach Deutschland. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sprach ihm 2015 subsidiären Schutz zu. Dieser Schutzstatus läuft Ende 2025 aus. Nach Angaben des Hofer Landrats Oliver Beer, CSU, war der Festgenommene bereits zuvor straffällig geworden und wurde inhaftiert. Allerdings war er nach Deutschlandfunk-Informationen nicht vorbestraft und auch nicht zur Abschiebung ausgeschrieben. Nach Angaben eines Bundeswehrsprechers bestand für die Heeres- und Aufklärungssoldaten in Hof zu keinem Zeitpunkt eine unmittelbare Gefahr. Allerdings verzeichnen die Behörden in den vergangenen Monaten eine gestiegene Zahl von ausgeführten oder geplanten Terrortaten. Dabei gehen die Ermittler von einem Zusammenhang mit dem Überfall der Hamas auf Israel vor rund einem Jahr und der Situation der Palästinenser im Gazastreifen aus. Die Oberbürgermeisterin von Hof, Eva Döhler, reagierte erschüttert auf die mutmaßlichen Anschlagspläne. Etwas Vergleichbares gab es bei uns bislang noch nie, so die SPD-Politikerin.
Michael Watzke über einen vereitelten, mutmaßlichen Terroranschlag in Hof. Tun sie's oder tun sie's nicht? Seit Tagen haben Beobachtende spekuliert, wird es sich die Bundesregierung trauen, zwei Kriegsschiffe durch die Taiwanstraße zu schicken? Oder nicht, weil das für die chinesische Regierung eine Provokation darstellt? Nun ist klar, sie tun es. Und Steffen Wurzel erklärt uns, warum.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat die umstrittene Fahrt von zwei deutschen Marineschiffen durch die Taiwanstraße am Vormittag bestätigt.
Und das Signal ist ein ganz einfaches, was wir immer vertreten haben und auch ich immer vertreten habe. Internationale Gewässer sind internationale Gewässer. Es ist der kürzeste Weg. Es ist angesichts der Wetterlage der sicherste Weg und es sind internationale Gewässer, also fahren wir durch.
Bei den beiden Schiffen der deutschen Marine handelt es sich um die Fregatte Baden-Württemberg und um das Versorgungsschiff Frankfurt am Main. Die Durchfahrt durch die knapp 200 Kilometer breite Meerenge zwischen China und Taiwan ist die erste eines deutschen Marineschiffs seit 22 Jahren. Es handelt sich um internationales Gewässer, wobei Chinas Staats- und Parteiführung das nicht anerkennt. Sie betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und die Taiwanstraße als Teil ihres Territorialgewässers. Die Führung in Peking hat in den vergangenen Monaten mehrmals protestiert gegen die Möglichkeit einer Durchfahrt durch die deutsche Fregatte. Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter nennt die Durchfahrt der Fregatte Baden-Württemberg überfällig. Dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio sagte er:
Es ist wichtig, dass Deutschland dies endlich ebenfalls macht, denn ansonsten würde die Reputation Deutschlands auch als große Handelsnation und das Vertrauen der Staaten in der Region, in die Bundesrepublik und andere europäische Staaten leiden. Es ist keine Provokation, sondern internationales Recht. Wir akzeptieren ja auch, dass chinesische Marineschiffe in der Ostsee beispielsweise an Übungen teilnehmen.
In den vergangenen Monaten haben auch Kriegsschiffe aus den Niederlanden, Frankreich, den USA, Kanada und Australien die Taiwanstraße durchfahren, allesamt ohne Probleme. Die Passage wird von Marineangehörigen als Routine beschrieben, sie gilt aber als enorm symbolträchtig. Es solle damit verdeutlicht werden, dass man Chinas Machtstreben nicht anerkenne, sagen Außenpolitikerinnen und Politiker aus Regierung und Opposition. Dass Marineschiffe aus demokratisch regierten Staaten durch die Taiwanstraße fahren, ist nach Ansicht des Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusken ein Zeichen, mit dem verdeutlicht werden soll, dass man sich dem chinesischen Recht des Stärkeren nicht unterordne.
Die Chinesen wollen ihr eigenes Recht durchsetzen und da muss man einfach gegenhalten. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn wir jetzt auch in diesem Fall nachgeben und sagen, ja, wir ergeben uns sozusagen dem Recht des Stärkeren, dann wird das woanders auch sein, das wird Schule machen.
Lai Yi-chung ist Gründer des renommierten Politik-Thinktanks Prospect Foundation in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh. Für sein Land bedeute es viel, dass Schiffe aus anderen Nationen durch die Taiwanstraße fahren, sagte er dem Deutschlandfunk.
Just to tell the whole world that the Taiwanese is in international water.
Das zeigt der ganzen Welt, dass die Taiwanstraße ein internationales Gewässer ist. Das ist wichtig. Man denkt in Deutschland vielleicht, wir sind doch gar keine große Marinenation, aber Deutschlands Präsenz und solche Aktionen bedeuten etwas. Taiwans Vertreter in Deutschland, Zhe Weixie, begrüßte die Entscheidung der Bundesregierung für eine Durchfahrt. Mit Blick auf Chinas diplomatisches Auftreten in den vergangenen Jahren sagte er dem Deutschlandfunk, in gewissem Sinne habe China Deutschland in die Meerenge von Taiwan hineingetrieben.
Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio über die Durchfahrt der Bundesmarine durch die Taiwanstraße. Und die Reaktion der chinesischen Regierung ließ nicht lange auf sich warten. Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai.
Der Umgang mit Taiwan sei keine Frage der freien Schifffahrt, sagte Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, sondern es sei aus chinesischer Sicht eine Frage der Souveränität und Unversehrtheit von Chinas Hoheitsgebiet. Dazu zählt China auch die demokratisch regierte Insel Taiwan. Die chinesische Regierung respektiere die Schifffahrtsrechte aller Länder. Provokationen und Bedrohungen unter dem Namen der freien Schifffahrt lehne sie jedoch ab, so Mao Ning. Die 180 Kilometer breite Meerenge zwischen der Volksrepublik und Taiwan gilt als internationales Gewässer und ist auch eine wichtige internationale Handelsroute für Containerschiffe. Die chinesische Staats- und Parteiführung beansprucht die Taiwanstraße für sich, sowie praktisch das gesamte südchinesische Meer, also Teile, auf die die Philippinen, Brunei, Malaysia, Taiwan und Vietnam Ansprüche haben. Die USA zeigen in der Region öfter Präsenz, um den Machtdemonstrationen Chinas etwas entgegenzusetzen.
Es ist 23.33 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Das war der Tag. Russland weist 6 britische Diplomaten aus. Silke Dietrich.
Der russische Inlandsgeheimdienst FSB behauptet, es gäbe Anzeichen für nachrichtendienstliche und subversive Aktivitäten. Sprich, diese 6 britischen Diplomaten würden die Sicherheit Russlands gefährden. Die Diplomaten seien von einer Abteilung des britischen Außenministeriums geschickt worden, um Russland so wörtlich eine strategische Niederlage zuzufügen. Die russischen TV-Sender zeigen Bilder der Diplomatinnen und Diplomaten, nennen ihre Namen und berichten, dass die Briten sich mit unabhängigen Medien und Menschenrechtsgruppen getroffen hätten. mit solchen, die in Russland zu ausländischen Agenten erklärt worden seien. Zahlreiche Personen und Organisationen, die sich kritisch gegenüber der russischen Regierung geäußert haben, werden mittlerweile in Russland so eingestuft. Der Schritt Russlands erfolgt wenige Tage, nachdem Großbritannien und die USA der Ukraine zusätzliche Hilfe von mehr als 1,3 Milliarden Euro zugesagt haben. Darüber hinaus wird eine Entscheidung erwartet, ob die beiden Staaten der Ukraine erlauben, westliche Waffen gegen Ziele in Russland einzusetzen, die tiefer im Hinterland liegen.
In Budapest war heute ein inoffizielles Treffen der EU-Finanzministerinnen und Minister angesetzt, wobei allerdings nur ein Drittel der Ressortchefs angereist ist, aus Protest gegen die Alleingänge der ungarischen Regierung. Und auch die Themensetzung war eher ungewöhnlich, berichtet Sabrina Fritz.
Der ungarische Finanzminister Varga hat die Überalterung der EU zu einem Top-Thema des Treffens erklärt. Die Tatsache, dass die Europäerinnen und Europäer zu wenig Kinder bekommen, würde auch der Wirtschaft der Gemeinschaft schaden, sagt er in Budapest. Als Lösung schlägt er eine stärkere Unterstützung der Familie vor, die für Ungarn aus dem klassischen Vater-Mutter-Kind-Modell besteht. Ausdrücklich lehnte der Finanzminister Einwanderung als Unterstützung auf dem Arbeitsmarkt ab. Masseneinwanderung würde den Ländern mehr schaden als nutzen. Zu den Vorwürfen deutscher Firmen, sie würden in Ungarn schikaniert, sagt er, das Verhältnis zur deutschen Wirtschaft sei hervorragend. Das Problem sei die schwache deutsche Wirtschaft, von der Ungarn enorm abhängig sei. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner ist dem Treffen ferngeblieben. Wie viele andere Mitgliedsländer ließ er sich von seinem Staatssekretär vertreten.
In der Affäre um Fördergelder gerät Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger weiter unter Druck. Der ARD liegen jetzt Teile der internen Chat-Nachrichten von Ministeriumsmitarbeitenden vor. Sarah Beham.
Bisher hat das Bundesbildungsministerium die Herausgabe der internen Chat-Kommunikation verweigert, trotz Druck aus den eigenen Ampelreihen. Die Begründung der Ministerin Bettina Stark-Watzinger: Es handle sich um informelle, private Kommunikation. Jetzt liegen Teile der Chat-Nachrichten, die sich die Mitglieder der Leitungsebene des Ministeriums Anfang Mai im Rahmen der Fördergeldaffäre geschrieben haben, dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Sie deuten darauf hin, dass es sich um dienstliche Kommunikation handelt. Könnte. Die Union wirft dem FDP-geführten Ministerium schon länger ein System der Schattenkommunikation vor, bei dem Chats weder dokumentiert noch veraktet werden. Die internen Nachrichten zeigen auch, dass eine dienstliche Mail zur sogenannten Fördergeldaffäre über den Messenger-Dienst Wire mit der ehemaligen Staatssekretärin abgestimmt wurde. Sie wurde wegen der Affäre entlassen, darf sich öffentlich dazu aber nicht äußern. Die Ministerin entbindet die entlassene Staatssekretärin nicht von der Verschwiegenheitspflicht.
Schlechte Verkaufszahlen der deutschen Autoindustrie waren in dieser Woche eine Belastung für den deutschen Aktienmarkt. Wie die Börsenwoche ausging, dazu jetzt der Bericht von Bianca von der Au aus Frankfurt am Main.
Es war eine turbulente Woche am deutschen Aktienmarkt. Am Dienstag schockte der Münchner Autobauer BMW mit einer Gewinnwarnung, die den Aktienkurs regelrecht einbrechen ließ. Eine Rückrufaktion und schwächere Geschäfte in China sowie die Aufholjagd der chinesischen Konkurrenz, insbesondere bei den Luxus-SUVs, verheißen nichts Gutes für die heimischen Autobauer. BMW-Aktien verloren gut 9% an nur einem Tag und zogen auch die Papiere von Zulieferer Continental nach unten. Am Mittwoch dann die Meldung vom Einstieg der italienischen UniCredit bei der Commerzbank, was wiederum den Aktienkurs des zweitgrößten privaten deutschen Geldhauses beflügelte. Nun spekulieren alle über eine Fusion der beiden Banken. Aktionären gefällt das, die Papiere der Commerzbank auch heute unter den Top-Werten im DAX. An die Spitze setzten sich heute aber die Aktien des Online-Händlers Zalando mit 10,3%, dicht gefolgt vom Turbinenhersteller Siemens Energy mit 9,4%. Beides Unternehmen, die auf günstige Zinsen für Investitionen in die Zukunft angewiesen sind. Gestern erst hatte die EZB eine weitere Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt angekündigt. Dies zeigt an den Aktienmärkten direkt Wirkung. Der DAX geht versöhnlich aus der Woche bei 18.699 Punkten, auf die Woche gerechnet ein Plus von 2%.
Auch wenn Bianca von der Au uns gerade berichtet hat, dass der deutsche Aktienmarkt ganz gut aus dieser Woche gekommen ist, Der deutschen Wirtschaft insgesamt geht es nicht gut. Das ist jetzt kein Geheimnis und auch nicht, dass der Bundeswirtschaftsminister deshalb seit Monaten in der Kritik steht. Heute hat der Bundestag zum Abschluss seine Haushaltsberatungen über den Etat von Robert Habeck diskutiert. Wie erwartet, durchaus hitzig, wie Ann-Kathrin Büsker berichtet.
Die deutsche Wirtschaft stagniert weiterhin. Das zeigt der Bericht des Wirtschaftsministeriums zur wirtschaftlichen Lage. Rückläufige Auftragsbestände, eine tendenziell schwache Auftragslage. Zwar sei die Inflation rückläufig, doch eine konjunkturelle Erholung dürfte wohl erst gegen Jahresende eintreten, heißt es aus dem Ministerium. Im Bundestag benannte der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck die aus seiner Sicht vorliegenden Gründe. Er sieht strukturelle Schwächen in der deutschen Wirtschaft.
Fehlende Innovationskraft, fehlende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerpotenziale in Deutschland, fehlende Anreize für Investitionen in Deutschland, fehlende Infrastruktur, digitale Infrastruktur, aber auch analoge Infrastruktur wie die Brücken, fehlende Investitionen in die Infrastrukturen wie in die Bahn. Das hat sich aufgestaut über viele Jahre und das ist das Problem, das jetzt Deutschland in der Perspektive mit großer Kraft bewältigen muss.
Die Zahl der Baustellen folglich groß. Es ist kein Geheimnis, dass Habeck gerne noch mehr investieren würde, im Zweifel auch Schulden finanziert. So hatte er letztes Jahr etwa einen Industriestrompreis durchzusetzen versucht, doch die Ampelkoalition kam in dieser Frage nicht auf einen Nenner. Immerhin, eine sogenannte Wachstumsinitiative soll Entlastungen bringen und so 0,5 Prozentpunkte Wirtschaftswachstum anreizen.
Das ist nicht wenig bei den Wachstumsschwächen, die wir im Moment haben. Deswegen der Appell vor allem an diejenigen, die Einfluss auf die Landesregierung haben, diese Wachstumsinitiative im Bundesrat gerade in ihren finanzpolitischen Teilen nicht wieder zu schwächen, wie es schon einmal beim Wachstumschancengesetz passiert ist.
Ein Appell vor allem an die Union, die Habeck heftig für seine Wirtschaftspolitik angriff. So etwa CDU-Wirtschaftspolitiker Jens Spahn, der zu Beginn seiner Rede zahlreiche Unternehmen aufzählte, die Stellen in Deutschland abbauen.
Das ist die Wirklichkeit. Das ist Ihre Wirklichkeit. Das ist Ihre Rezession.
Inzwischen würden Unternehmen aus Deutschland lieber im Ausland investieren, so schildert es die Union und macht dafür die Wirtschaftspolitik der Ampel verantwortlich, insbesondere aber die der Grünen. Die Idee eines grünen, also klimafreundlichen Wachstums ist aus Spahns Sicht gescheitert.
Wir wollen niedrige Steuern, weniger Bürokratie und bezahlbare Energie, gute Standortbedingungen für alle Unternehmen statt Förderbescheide für einige wenige.
Für die SPD verteidigte Frank Junge den Etat, der zwar durchaus Schwächen habe, sodass das Parlament nacharbeiten müsse, aber grundsätzlich stehe viel Geld für die Wirtschaft zur Verfügung.
Trotzdem ist das ein Haushalt, der insgesamt mit dem 10 Milliarden Euro aus dem Kernhaushalt und mit den KDF-Mitteln 40 Milliarden Euro insgesamt beinhalten. Damit investieren wir in Zukunftstechnologie, wir bringen die Transformation der Wirtschaft voran, wir entlasten Unternehmen im Rahmen ihrer energetischen Belastung.
Bemerkenswert der Auftritt von FDP-Haushaltspolitiker Carsten Klein, der sich deutlich von den Ampelpartnern absetzte und inhaltlich nah bei der Union argumentierte.
Und viele haben uns ja versprochen, dass die Transformation zu mehr Wohlstand und zu mehr Sicherheit führt. Aber diesen Beweis muss sie erst noch antreten. Die Situation aktuell ist eine andere. Wir haben hohe Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft. Wir kämpfen mit hohen Energiepreisen. Wir kämpfen mit überbordender Regulierung und Bürokratie.
Dies zeige, dass man dringend ein Umdenken in der Wirtschaftspolitik brauche. Als Negativbeispiel für Subventionen nannte Klein etwa die Förderung der E-Mobilität. Sein Auftritt verdeutlicht die atmosphärischen wie inhaltlichen Bruchlinien innerhalb der Ampelkoalition. Die parlamentarischen Verhandlungen über den Haushalt dürften eine erhebliche Herausforderung darstellen.
Haushaltsdebatte über den Etat von Wirtschaftsminister Robert Habeck, Ann-Kathrin Büsker berichtete. Zum ersten Mal wird Deutschland eine Brigade dauerhaft außerhalb Deutschlands stationieren, inklusive der Familien der Soldatinnen und Soldaten. Das soll in Litauen geschehen. Heute haben beide Staaten ein Abkommen dazu unterzeichnet. Aus Berlin, Tim Aßmann.
Panzerbrigade 45. Der Name dieser Bundeswehreinheit hängt schon als Schild in einem Bürogebäude in Vilnius. Aber bisher besteht die Brigade dort nur aus einer kleinen Vorbereitungstruppe. Dafür, dass insgesamt rund 5000 Bundeswehrangehörige der Einheit in den nächsten Jahren nach Litauen verlegt werden können, soll das nun unterzeichnete Rahmenabkommen zwischen beiden Ländern eine wichtige Grundlage sein. Es klärt Bedingungen für das Leben vor Ort. Wir schaffen Rechtssicherheit, erklärte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Rande der Unterzeichnung des Abkommens.
Wir vereinfachen das Anmieten von Wohnraum und die Eröffnung von Bankkonten. Wir sorgen dafür, dass berufliche Qualifikationen der Partnerinnen und Partner unserer Bundeswehrangehörigen schneller und leichter anerkannt werden. Wir ermöglichen die Einrichtung von deutschen Schulen und Kitas in Litauen.
Für Litauen unterschrieb Verteidigungsminister Laurynas Kasčiūnas das Vertragswerk. Er dankte der deutschen Seite noch einmal für die Entscheidung, eine Bundeswehrkampfbrigade dauerhaft an der NATO-Ostflanke zu stationieren. Wir werden die besten Arbeits- und Lebensbedingungen für die deutschen Soldaten sicherstellen. Steuererleichterungen, Gesundheitsversorgung. Für Familien mit Kindern wird es Unterricht auf Deutsch und Litauisch geben. Entschuldigung, Unterricht in deutscher Sprache. Wenn Sie Litauisch brauchen, ist das auch möglich. Die Atmosphäre zwischen beiden Ministern wirkt locker und entspannt, auch wenn die Vorbereitungen für die Stationierung nicht reibungslos laufen. Der Aufbau der Infrastruktur in Litauen kommt schleppender voran als erhofft. Die neuen Kasernen am geplanten Hauptstandort der Brigade werden nicht rechtzeitig genug fertig, um die deutschen Einheiten, die im nächsten Jahr verlegt werden sollen, aufnehmen zu können. Sie müssen erst einmal an zwei anderen Standorten in litauische Truppenunterkünfte einziehen, wie Bundesverteidigungsminister Pistorius erklärte.
Die jetzt uns zur Verfügung gestellt werden, damit wir unsere Einheiten, die zur Brigade gehören, aufbauen können. Es wird sichergestellt, dass das den Standards und den Notwendigkeiten entspricht. Das gelingt dort ohne Probleme. Das sind alles Standards, die völlig okay sind und ausreichen.
Die Bundeswehr ist bemüht, den Standort Litauen so attraktiv wie möglich zu machen. Es gibt bereits Bewerbungen für den Dienst dort, aber eben weiterhin auch Skepsis in der Truppe. Verteidigungsminister Pistorius setzt bei der Rekrutierung für die Litauen-Brigade unverändert auf das Prinzip Freiwilligkeit.
Bislang haben wir keinen Grund, daran zu zweifeln. Wir haben die 500 Dienstposten, die nächstes Jahr dort hingehen sollen, soweit ich weiß, alle besetzt. Aber klar ist, bei einem solchen Prozess gibt es immer wieder nochmal, wie soll ich sagen, Zögerlichkeiten bei dem einen oder anderen. Ich meine, wenn eine Familie dranhängt, überlegt man vielleicht ein-, zweimal länger und noch mehr, ob man es macht oder nicht. Das müssen wir einräumen, das ist auch völlig okay.
An ihrem Zeitplan halten beide Seiten fest. Ende 2027 soll die Panzerbrigade 45 in Litauen einsatzbereit sein.
Deutschland und Litauen unterzeichnen ein Abkommen zur Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen, Tim Assmann berichtete. Und wir blicken jetzt aufs Wetter, denn Österreich erwartet in den kommenden Tagen massive Regen- und Schneefälle. Das könnte zu schweren Unwettern führen. Wolfgang Fichtel.
Österreich in Alarmbereitschaft. Ingrid Kalupek aus Zöbing, einem sehr idyllischen Ort im Kamptal. Sie hat keine beruhigende Antwort auf die schlichte Frage, wie geht's?
Ja, nicht sehr gut, weil wir die Angst haben, dass es wieder so kommt wie 2002, wo der Ort ja richtig abgesoffen ist.
2002, das große Hochwasser auch in Niederösterreich. Die kleine Kamp damals fast 5 Meter über dem normalen Pegel. Frau Kalupek steht gerade im Regen und die Wolken sind schwarz und schwer wie damals. 100, 200 Liter Regen pro Quadratmeter werden jetzt vorhergesagt. 300 Liter vielleicht. Mengen, die so noch nie gemessen wurden in so kurzer Zeit, sagt der Wetterbericht. Bedrohlich. Landeshauptfrau Stellvertreter Stefan Pernkopf, also der Vizeministerpräsident des Bundeslandes Niederösterreich, bestätigt uns das.
Die Lage verschärft sich, sowohl was die Niederschlagsmenge anbelangt und diese orkanartigen Windböen, die zu erwarten sind. Entlang der Donau rechnen wir mit einem 10- bis 15-jährigen Hochwasser. An den Zubringen kann es weit über HQ-30 gehen, das heißt über ein 30-jährliches bis zu 100-jährliches ist möglich. Das heißt, hier ist wirklich eine Verschärfung der Situation eingetreten.
Die Kamp bei Zöbing ist so ein Zubringer zur Donau, die Kampquelle im österreichischen Waldviertel. Aber man fühlt sich auch wetterfest vorbereitet. Johanna Mickel-Leitner ist die Landesmutter in Niederösterreich. Die Landeshauptfrau, eine führende Figur in der konservativen ÖVP, die zurzeit in Österreich den Kanzler stellt. Sie weiß, es geht gerade um viel.
Das Wichtigste ist, dass wir signalisieren, ja, wir sind gut vorbereitet für die Niederschläge. Über 100.000 Feuerwehrleute sind Standby.
Die Feuerwehr mit den Sandsäcken. Die Alpenrepublik hat schon Übung, wenn Extremwetter droht. Andreas Herndl-Lapp aus dem Stab der niederösterreichischen Feuerwehr gibt sich deshalb ganz gelassen, weil gut vorbereitet.
Das bringt den Riesenvorteil, dass man schon weiß, wo muss ich als erstes hinschauen, um dann gezielt dort eingreifen zu können. Und es richtet jetzt schon Sandsäcke her, um dann nicht Hausnummer um 3 Uhr in der Früh im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln zu tappen, sondern dann möglichst rasch und effizient reagieren zu können.
Man kann aber auch sagen, dass viel passiert ist seit der Katastrophe von 2002. 160 Hektar überflutetes Ackerland wurde den Bauern seitdem abgekauft für Rückhaltebecken und Überflutungszonen. Es geht noch mehr, aber die Kamp gilt als Vorzeigeprojekt für Hochwasserschutz. Ob das alles gut geht? Nach dem Wochenende wissen wir mehr.
Wolfgang Fichte aus Wien. In Sachsen und Brandenburg rechnen sie auch mit steigenden Pegeln. Das ist vor allem für Dresden ein Problem, denn dort könnte ein Elbe-Hochwasser die Situation an der teilweise eingestürzten Carola-Brücke verschärfen. Deshalb läuft jetzt der Abbruch der Brücke so schnell wie möglich. Arndt Groß.
Die Bergepanzer vom Typ Büffel der Bundeswehr sollen nur dann zum Einsatz kommen, wenn zum Beispiel ein hoher Wasserstand der Elbe die Wiesen um die Brücke herum in Morast verwandelt und die Abbruchfahrzeuge der Unternehmen feststecken. Der Sprecher der Dresdner Feuerwehr, Michael Klare.
Wir müssen so schnell wie möglich diesen Bruch, der jetzt bei dem Abbruch entstanden ist, der jetzt die gesamte Zeit zerkleinert wird und dann auf LKWs geladen wird, müssen wir so schnell wie möglich abtransportieren, denn bis zum Sonntag wollen wir damit fertig sein.
Der Bruch. Der Brückenschutt wird elbabwärts zwischengelagert. Dafür wurde auch der Elbe-Radweg gesperrt, was zu weiteren Behinderungen im Radpendlerverkehr in Dresden führt. Nun schon alle gebannt auf die Hochwassersituation. Bis 4 Meter Pegelstand will man weiterarbeiten am Abriss der Brücke. Für den Fall, dass das Wasser schneller steigt und noch Betonteile an der Brücke liegen, gingen Menschenleben vor. Die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes, Simone Prüfer, zu herumliegenden Betonteilen.
Dann liegen sie in der Elbe. Also ich sage, uns sind ein Abflusshindernis. Ich muss jetzt so sagen, wir müssen auch die Firma, die dort arbeitet, schützen. Aber irgendeinem Zeitpunkt müssen die dort raus.
Mit Blick auf die vergangene Nacht von Donnerstag auf Freitag und das Abrutschen des einen Brückenteiles vom Zug C, dem Brückenteil, der zusammengestürzt war, sagte die Amtsleiterin Prüfer.
Das war so geplant. Also genau das, was passiert ist, das war geplant. Zuerst die Sprengungen an der Fernwärmeleitung. Dann fällt das eine Teil runter, was um mit ein paar Sekunden warten, flog das durchgehangene Teil des Zuges C runter.
Inzwischen scheint sich herauszustellen, dass ein Pfeiler der Schwachpunkt des Brückenzuges war. Der Pfeiler wies Korrosionsschäden auf, möglicherweise also der Grund für das Unglück.
Arndt Groß aus Dresden. Die FDP hat in ihrer Geschichte schon sehr unterschiedliche Typen an ihrer Spitze erlebt. Ein Mann der leisen Töne ist heute gestorben, Wolfgang Gerhard. 80 Jahre wurde er alt. Ein Nachruf von Nicolas Buschlüter.
Er war nie ein Sprücheklopfer, eher einer von der ruhigen Sorte, sagen Wegbegleiter über Wolfgang Gerhard. Und trotzdem drückte er der Partei seinen Stempel auf. Als besonnener, zurückhaltender, aber akribisch arbeitender Politprofi. Sein politisches Selbstverständnis.
Ich bin bereit, den Bürgern mehr Vertrauen entgegenzubringen als jeder andere politische Wettbewerber in anderen Parteien.
Im kommenden Jahr wäre Gerhard 60 Jahre bei den Liberalen Mitglied gewesen. Er trat der FDP 1965 bei. Der studierte Erziehungswissenschaftler, gebürtig aus Ulrichstein in Mittelhessen, arbeitete sich schnell nach oben. 1987 wurde er hessischer Wissenschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Als die FDP aus der Landesregierung fliegt, wechselt er in den Bundestag und macht sich auch auf Bundesebene einen Namen. 1995 tritt er in einer Kampfabstimmung um den Bundesvorsitz der FDP gegen seinen alten Widersacher Jürgen Möllemann an und gewinnt.
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Ich nehme die Wahl an.
Im Bundestag übernimmt Gerhard 3 Jahre später auch den Fraktionsvorsitz. In der Folge werden sinkende Wahlergebnisse der Liberalen jedoch auch Gerhard angelastet. 2001 muss er den Parteivorsitz abgeben an Guido Westerwelle, später auch den Fraktionsvorsitz. Sein Ziel, Außenminister zu werden, verfehlt er kurz danach, da es für eine Koalition der FDP mit der CDU bei der Bundestagswahl nicht reicht. Trotz der Rückschläge findet Gerhard:
Aus meiner Sicht hat sich die FDP eher wieder zu dem hinbewegt, was ich ja auch schon seit Jahren auch unter meinem Bundesvorsitz vorgeschlagen habe. Ich bin da recht glücklich damit.
Gerhard wird Leiter der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung und kandidiert 2009 erneut als hessischer Spitzenkandidat für den Bundestag. Ein Ministeramt in einer möglichen schwarz-gelben Koalition nach der Wahl schlägt er aber schon vorher aus.
Ja, ich bin, so sage ich das,
das immer, freier Mitarbeiter der Bundesrepublik Deutschland. Ich stehe für mich selbst und für meinen Lebenslauf nicht in einer Perspektive für ein Amt in der Bundesregierung. Ich werde freier Abgeordneter sein.
Den Bundestag verlässt Wolfgang Gerhard 2013. Er will sich fortan auf die Führung der Friedrich-Naumann-Stiftung konzentrieren, die er 5 Jahre später aufgibt. Der hessische CDU-Ministerpräsident Rhein würdigt den Verstorbenen als einen herausragenden Politiker, der es verstanden habe, Brücken zu bauen und unterschiedliche Meinungen zusammenzuführen. Hessens FDP-Vorsitzende Bettina Stark-Watzinger nennt Gerhard einen Mann mit Geist, Verstand und klarem Kompass. Er habe die Kernthemen liberaler Politik, Bildung und soziale Marktwirtschaft vorangebracht und gelebt.
Und jetzt die Presseschau mit Volker Barnik, zusammengestellt von Florian Bartz.
Kommentiert wird unter anderem der vereitelte Anschlag eines mutmaßlichen Islamisten auf Bundeswehrsoldaten in der bayerischen Stadt Hof. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt, die Geduld der Bürger ist erschöpft, Angst und Zorn nebenzu. Jedes weitere Verbrechen eines Flüchtlings treibt der AfD und dem BSW mehr Wähler in die Arme. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder hält fest, der Staat muss hart gegen die Gefährder vorgehen. Wir dürfen aber nicht darauf verzichten, unser Leben zu leben und so dem Terror zu trotzen. Die Ampel wird das Asylthema nicht los, urteilt der Münchner Merkur. Die Landshuter Zeitung fordert mit Blick auf die Debatte über die Rechtmäßigkeit von Zurückweisungen an den Grenzen, solange es nicht sicher ist, ob diese tatsächlich verfassungs- und europarechtlich unzulässig sind, solange das nur eine Befürchtung ist, und dieser Aspekt nur einer von vielen weiteren in der Waagschale. Das letzte Wort hat Luxemburg. Bis dahin gilt es, den rechtlichen Rahmen so weit wie nötig auszuschöpfen. Die Zeitung ND der Tag sieht es ganz anders und kritisiert: Politiker, die sich in Proteste gegen die AfD einreiten, betreiben jetzt deren Geschäft. In der Hoffnung auf ein paar Umfragepunkte werden Migranten und Asylbewerber bedenkenlos in Sippenhaft genommen. Das politische Klima in Deutschland ist vergiftet, wie lange nicht, bedauert die Stuttgarter Zeitung. Die Sehnsucht nach dem Gestern frisst die Zukunft auf. Und die demokratische Politik in ihrer Breite ergibt sich diesem Trend. Deutschland braucht Einwanderung, will es seinen Wohlstand halten. Themenwechsel. Erstmals seit mehr als 20 Jahren sind wieder Schiffe der deutschen Marine durch die Straße von Taiwan gefahren, die von China als Hoheitsgebiet betrachtet wird. Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem die Passauer Neue Presse gehört, notiert: Während Peking schäumt, gibt sich Berlin äußerlich cool. Zu Recht. Die Durchfahrt der beiden Kriegsschiffe ist ein Signal für freie Seefahrt, wie sie seit Jahrhunderten besteht. Deutschland gibt zu verstehen, wir sind nicht erpressbar und beweist vor allem Rückgrat gegenüber den Partnern in der Region. Ähnlich sieht es die Süddeutsche Zeitung. Vor 3 Jahren hatte die Fregatte Bayern noch einen Bogen gemacht um die Meerenge. Es war eine unnötige Rücksichtnahme auf China, die damals schon falsch war und viele Partner zu Recht irritiert hat. Die Ignoranz gegenüber den imperialistischen Bestrebungen Wladimir Putins darf sich mit Blick auf China nicht wiederholen, auch wenn Deutschlands politische Interessen in Widerspruch geraten mit den Geschäftsinteressen mancher DAX-Konzerne.
Die Presseschau von Florian Bartz, gelesen von Volker Barnik. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Nach Mitternacht wird es haarig. Britta Bürger nimmt sie in unserem Kulturmagazin Fazit dann mit ins Folkwang-Museum, das eine Ausstellung über Frisuren zeigt. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.